Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Tja, da hilft alles Leugnen und Querdenken nichts. Corona hat Deutschland fest im Griff. Die Zahl der Neuinfektionen ist auf Rekordniveau und auch die Todeszahlen sind so hoch wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Ein zweiter Lockdown soll die Sache jetzt richten. Was das konkret für Verbraucher bedeutet und wie sie trotzdem noch an ihre Weihnachtsgeschenke kommen können, das klären wir gleich. Außerdem hat sich die Koalition in Berlin auf einen stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien geeinigt. Und wir berichten über Probleme beim Recycling von alten Kühlschränken. Und im Verbrauchertipp, da geht es heute um sogenannte Solaratlanten, praktische Hilfsmittel für die Planung der eigenen Solaranlage. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Lange Zeit hieß es, alles nicht so schlimm, ein bisschen Lockdown-Light und dann ist zu Weihnachten die Welt mit etwas Glück auch wieder halbwegs in Ordnung. Doch die Corona-Zahlen steigen immer weiter, statt zu sinken. Nachdem ab heute schon in Sachsen das öffentliche Leben faktisch runtergefahren wurde, sollen ab Mittwoch nun auch die anderen Bundesländer in einen hoffentlich heilsamen Winterschlaf fallen. Wie es mit der Kinderbetreuung im neuen Lockdown aussieht, welche Geschäfte davon betroffen sind und was das alles für unsere Weihnachtseinkäufe bedeutet. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Panayotis Gavrilis. Herr Gavrilis, so wichtig wie die Frage nach den Geschenken für die Kinder vielleicht auch sein mag, fassen wir vielleicht noch mal kurz zusammen, wie sieht es denn eigentlich ab Mittwoch mit Kitas und Schulen aus? Und wird es da dieses Mal eine organisierte Notbetreuung geben?
Ja, das hängt von Bundesland zu Bundesland ab. Aber man muss sagen, überall gilt das gleiche Prinzip. Wann immer möglich, sollten die Kinder zu Hause betreut werden. Die Schulen werden vom 16.12., also ab Mittwoch bis 10. Januar, grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht ausgesetzt. Laut Beschluss wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten. Für Eltern soll es dann auch zusätzliche Möglichkeiten geben, damit sie bezahlten Urlaub nehmen können, wenn sie eben die Kinder betreuen müssen zu Hause. Wie das aber letztendlich umgesetzt wird, das ist Ländersache und hängt auch von den jeweiligen Schulen ab. In Berlin zum Beispiel, ab Mittwoch gibt es keinen Präsenzunterricht, aber zum Beispiel bereits angesetzte Klausuren, die können noch in den Schulen geschrieben werden, wenn denn der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Für Kitas gilt das gleiche Prinzip. Wer kann, sollte seine Kinder nicht in die Kita schicken. Und ich empfehle, die Verordnungen werden in den Bundesländern ja noch gerade ausgearbeitet. Ich empfehle, auf die jeweiligen Internetseiten der Landesregierung mal zu blicken, um sich dann zu informieren.
Die Geschäfte sollen ab Mittwoch ebenfalls schließen. Theoretisch könnte man also heute und morgen noch ganz fix ein paar Weihnachtseinkäufe machen, könnte man meinen. Aber so eine richtig gute Idee ist das vermutlich nicht, oder?
Ja, in der Tat. Die Befürchtung ist nicht unbegründet. Gerade diejenigen, die sich jetzt eben zu den Last-Minute-Geschenkekäuferinnen zählen, dürften diese Chance nochmal nutzen. Es gibt auch einzelne FDP-Politiker, aber auch von der CDU, die fordern, ähnlich wie der Einzelhandelsverband, die Öffnungszeiten auszuweiten. Sprich, die Geschäfte sollen bis in die Nacht geöffnet haben, um den zu befürchtenden Ansturm zu entzerren. Die Rede ist von einer 48-Stunden-Öffnung. Die Gewerkschaften sehen das verständlicherweise etwas kritischer und Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident, erklärte gestern Abend dazu in der ARD, wie ein mögliches Chaos vermieden werden soll.
Wir werden jetzt konsequent in den nächsten 2 Tagen in den Fußgängerzonen und in den Geschäften und auf den Parkplätzen darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden, dass die Abstände eingehalten werden. Ich wünsche mir, dass vielleicht jeder für sich selbst mal denkt, was kann ich über die Verordnung hinaus denn selbst noch dazu beitragen, Kontakte zu reduzieren. Und dazu gehört, Montag und Dienstag eben nicht die Einkäufe zu machen.
Ja, aber wer wirklich noch Geschenke besorgen muss, weil es über eine Online-Bestellung zum Beispiel vielleicht nicht mehr rechtzeitig ankommt, das Geschenk der oder die, das rät zumindest die Verbraucherzentrale NRW, sollte möglichst nicht zu den Stoßzeiten in die Läden gehen. Also alles vor 9 Uhr morgens, in der Mittagspause oder nach 16 Uhr, das sind keine guten Uhrzeiten.
Richtig hart treffen die Lockdown-Regeln ja offenbar auch die Freunde der Silvesterknallerei. Was ist denn da beschlossen worden?
Ja, ich kann dieses Jahr keine Knaller und Raketen kaufen. Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird in diesem Jahr generell verboten. Das hatte man vor wenigen Wochen bereits diskutiert, konnte sich aber nicht so richtig auf eine Verschärfung einigen. Nun also doch. Aber wer jetzt noch Reste hat vom vergangenen Silvester, der kann das theoretisch noch verballern, in Anführungsstrichen. Es wird aber generell dringend davon abgeraten, die Verletzungsgefahr sei hoch und das Gesundheitssystem bereits enorm belastet. Zudem werden bundesweit auch Ansammlungen und Versammlungen verboten sein und die Kommunen definieren, auf welchen Plätzen das Feuerwerksverbot dann auch gilt. Aber wer mit seinem Kind vielleicht noch 2 Raketen auf dem Land steigen lassen will, das sollte kein Problem sein.
Das gibt dann wohl deutlich weniger Silvesterknallerei dieses Jahr. Tierfreunde wird es vermutlich freuen. Danke Panayotis Gavrilis für diese Einordnungen. Wir haben es gerade gehört, die meisten Geschäfte bleiben ab Mittwoch also zu. Wer die Wunschzettel für Weihnachten noch nicht abgearbeitet hat, der muss jetzt möglicherweise kreativ werden. Sicher, man könnte spontan mit den Kindern beschließen, dass die Bescherung dieses Jahr dann vielleicht einfach mal ausfällt oder und dann einfach Mitte des kommenden Jahres kommt. Oder man könnte Gutscheine verschenken. Wie gut sowas zum Beispiel bei Kindern im Grundschulalter wohl ankommen mag, das mag ich mir allerdings lieber nicht ausmalen. Aber es gibt natürlich noch eine andere Lösung in vielen Fällen, Online-Shopping. Mit ein paar Mausklicks lässt sich ja inzwischen so fast alles nach Hause liefern, was man als Verbraucher bei der Geschenkejagd im Netz beachten sollte. Darüber habe ich vor der Sendung mit Kai-Oliver Kruske von der Verbraucherzentrale in Hessen gesprochen. Ihn habe ich gefragt, wann ich denn spätestens bestellen sollte, damit die Waren auch wirklich noch vor Weihnachten ankommen.
Ich selbst mache es so, dass ich eigentlich spätestens eine Woche vor Weihnachten alles abgewickelt haben will, damit ich den Paketservice auch noch ein bisschen Zeit lasse für die Lieferung. Teilweise kann man möglicherweise mit Expressversand oder so auch wirklich noch ziemlich kurzfristig Sachen bestellen, die dann noch rechtzeitig kommen. Aber momentan ist es ja auch ein bisschen schwer zu planen wegen Corona. Da ist sicherlich auch noch höheres Aufkommen als sonst. Also möglicherweise verzögert sich das eine oder andere ein bisschen. Also da sollte man lieber auf Nummer sicher gehen und vielleicht ein, zwei Tage früher als sonst auch bestellen.
Viele Händler geben ja bei den Lieferzeiten dann auch häufig an, das kommt noch vor Weihnachten. Ich frage mich dann immer, kann ich mich wirklich auf solche Angaben verlassen und welche Rechte habe ich, wenn es dann doch zu spät kommt?
Ja, also wenn Ihnen das so garantiert wird, dass es auf jeden Fall noch vor Weihnachten kommt, dann hätten Sie möglicherweise auch die Gelegenheit, sich vom Vertrag zu lösen, falls das eben nicht der Fall wäre. Da könnten Sie dann also zurücktreten.
Aber sowas wie Schadenersatz oder so etwas gibt es da dann nicht. Ich meine, bei Reisemängeln gibt es ja diese sogenannte entgangene Urlaubsfreude. Das ist ja so ein wunderschönes Wort. Sowas gibt es nicht, wenn das Weihnachtsgeschenk dann nicht rechtzeitig kommt, oder?
Ja, das ist das Problem. Bei den Reisen ist es eine absolute Ausnahme. Normalerweise bekommt man für so die immateriellen Schäden, entgangene Freude oder so, eigentlich keinen Schadensersatz. Die Reise ist da die absolute Ausnahme. Und deswegen gibt es leider, wenn das Geschenk sich verspätet, keinen Schadensersatz, nur weil es sich verspätet. Da müsste auch ein handfester finanzieller Schaden noch dahinter stehen.
Also lieber rechtzeitig bestellen und da ein bisschen Luft lassen. Auf der anderen Seite sollte man aber auch aufpassen, wo man jetzt bestellt. Ihre Verbraucherzentrale warnt aktuell vor sogenannten Fake-Shops. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Ja, also Fake-Shops sind Web-Adressen, bei denen man Sachen bestellen kann, die aber entweder gar nicht geliefert werden oder in sehr, sehr schlechter Qualität geliefert werden. Und da haben wir festgestellt, dass zuletzt sich die Beschwerden doch ziemlich gehäuft haben.
Um was für Produkte geht es dabei vor allem?
Das ist wirklich alles Mögliche. Wir haben relativ viele Beschwerden im Bereich Kleidung, Mode, aber durchaus auch Elektronikartikel. Also das lässt sich kaum auf eine bestimmte Branche begrenzen.
Und woran erkenne ich jetzt so einen Fake-Shop?
Also das wichtigste Anzeichen ist nach wie vor immer noch tatsächlich das Impressum, weil viele Fake-Shops sich noch nicht mal die Arbeit machen, ein Impressum zu haben. Jede seriöse Seite braucht ein Impressum, da steht zumindest Adresse, E-Mail und Telefonnummer drin. Das Impressum kann natürlich auch gefälscht sein. Da bietet sich dann auch nochmal eine kurze Recherche an bei Anbietern, die man gar nicht kennt. Aber unsere Erfahrung ist wirklich, dass viele Fake-Shops noch nicht mal sich die Mühe machen, da irgendwelche gefälschten Sachen reinzuschreiben. Die haben erst gar kein Impressum.
Aber auf der anderen Seite sind dann da häufig irgendwelche blumigen Siegel und Testzertifikate dann auf der Webseite. Das klingt dann erstmal doch wieder vertrauenswürdig.
Genau, also teilweise sehen wir auf jeden Fall, dass die Anbieter da mit so gefälschten Siegeln dann werben. Solche Siegel sind nur echt, wenn man sie auch anklicken kann und dann zu dem Anbieter gelangt, der das Siegel vergeben hat. Also ein berühmtes Siegel ist ja zum Beispiel Trusted Shops. Trusted Shops macht das so, wenn sie ein Siegel geben, dann kann man dieses Siegel auch anklicken und gelangt dann zu Trusted Shops und kann dann überprüfen, ob dieser Anbieter eben auch wirklich ein Siegel von Trusted Shop bekommen hat.
Jetzt gehen wir mal davon aus, unsere Hörer haben tatsächlich alles richtig gemacht, nicht bei einem Fake-Shop bestellt und die Ware ist sogar noch vor Weihnachten rechtzeitig angekommen. Sie gefällt mir dann aber nicht. Was kann ich denn da tun? Es gibt ein Widerrufsrecht, haben Sie eben gerade schon gesagt. Ist das um die Weihnachtszeit grundsätzlich auch länger als sonst? Weil häufig kauft man sie ein bisschen früher und nach der Bescherung ist dann auch noch ein bisschen Zeit.
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht. Die beginnen allerdings schon zu laufen ab Lieferung. Das heißt, also gerade wenn man sich jetzt ein bisschen Zeit nimmt und auch sicher gehen will, dass die Geschenke rechtzeitig geliefert werden, dann fängt das eben schon vor Weihnachten an. Teilweise gibt es Anbieter, die jetzt auch dieses Widerrufsrecht dann verlängern. Wenn die das machen, dann dürfen sie sich natürlich darauf verlassen, dass das auch so ist. Aber das gilt leider nicht überall. Das heißt, also da muss man dann genau hingucken, was die Anbieter ihnen versprechen.
Tipps von Kai-Oliver Kruske von der Verbraucherzentrale Hessen zum Weihnachtseinkauf im Internet. Corona und der Lockdown dominieren momentan ganz klar die Schlagzeilen, doch das politische Tagesgeschäft, das geht trotzdem weiter. Schließlich gibt es auch noch andere dringende Baustellen, den Klimaschutz zum Beispiel. Damit es bei dem vorangeht, muss Deutschland dringend beim Ausbau der erneuerbaren Energien nachbessern, der zuletzt ziemlich gestockt hat. Heute Morgen kam dann die überraschende Nachricht, es gibt offenbar einen Kompromiss. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio. Frau Lindner, was ist denn bislang über diese Einigung bekannt?
Ja, also man hat monatelang gerungen und es gibt jetzt offenbar einen Kompromiss beim Erneuerbaren Energiengesetz bei der Novelle, die am Donnerstag ja im Bundestag angesetzt ist. Die zentrale Einigung ist, dass die Ausbauziele für erneuerbare Energien sollen steigen über die bisherigen Ziele hinaus. Allerdings gibt es jetzt auch ein paar Punkte, die man halt eben noch nicht weiß. Man hat sich jetzt noch auf keine neue Zahl geeinigt. Bislang ist es ja so, dass bis zum Jahr 2030 rund 65% des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen sollen. Diese Zahl soll aufgestockt werden. Und um wie viel, das möchte man erst im kommenden Jahr entscheiden. Umweltministerin Svenja Schulze hat eben noch mal gesagt, das wolle man jetzt gesetzgeberisch nicht übers Knie brechen, was man da sozusagen haben möchte. Angetrieben wird es natürlich durch die EU-Einigung auf die 55%, zumindest jetzt zwischen den Staatenchefs von vergangener Woche, wo ja das EU-Parlament quasi noch mit eingebunden werden muss. Aber man sieht, sagen wir es mal so, der Pfad ist natürlich so, dass man sieht, man braucht mehr erneuerbaren Strom. Ansonsten gibt es in diesem Kompromiss noch ein paar andere interessante Punkte. Die sogenannten Prosumer sollen gestärkt werden. Also das heißt, die Strommengen, die für den Eigenverbrauch sind, die sollen verstärkt von der EEG-Umlage befreit werden. Ansonsten soll auch der Mieterstrom gestärkt werden. Der soll jetzt auf Quartiersbasis und nicht mehr auf Hausbasis eingesetzt bzw. abgerechnet werden. Und interessant ist natürlich auch Altanlagen, das heißt Windräder an Land, die schon relativ lange laufen, die sonst zum 1. Januar aus der Förderung rausfallen würden. Da gibt es jetzt auch einen Kompromiss, um die Gefahr des Abschaltens von funktionsfähigen Anlagen abzuwenden. Da ist es jetzt offenbar so, nach den Worten von Svenja Schulze, dass die zuerst erhöhte Marktpreise für Strom bekommen sollen, später dann noch ein Umstieg auf ein sogenanntes Ausschreibungsmodell folgen soll. Und es gibt noch eine Sache, die offenbar der Union wichtig war in diesem Kompromiss, das sind die sogenannten Kraftwerkscheiben. Das heißt, das betrifft die Industrie, große Industrieanlagen, die viel Energie verbrauchen, die sich an Kraftwerken, Kohlekraftwerken beteiligt hatten, sich damit von der EEG-Umlage befreien lassen wollten, sich jetzt Klagen gegenüber sehen, nämlich auf Nachzahlung dieser EEG-Umlage. Da soll es jetzt einen Kompromiss geben. Es soll Vergleiche geben zwischen den Industrien und auch diesen Forderungen. Aber es soll auch die Anerkennung geben, dass diese EEG-Umlage rückgezahlt werden muss.
Und wie hat Umweltministerin Svenja Schulze jetzt auf diese Einigung reagiert? Gefällt ihr das alles so?
Na, sie ist vor allem erleichtert, dass es heute bei der Pressekonferenz, wo es ja eigentlich um das Pariser Klimaabkommen gehen sollte, nochmal klar geworden.
Ich bin über diese Entwicklung wirklich froh, weil wir brauchen dieses neue EEG und dass wir jetzt den europäischen Rahmen haben und jetzt hier auch das EEG weiter voranbringen können im Bundestag, das sind alles wichtige Signale.
Ja, am Donnerstag soll das EEG im Bundestag und eine positiv gestimmte Umweltministerin heute Vormittag.
Bei der Pressekonferenz, Sie haben es gerade gesagt, sollte es eigentlich um 5 Jahre Pariser Klimaabkommen gehen. Welche Bilanz hat Schulze denn da gezogen?
Positiv. Sie hat gesagt, ja, sie ist sehr froh, dass dieser Mechanismus, den man sich ja bei Paris vorgenommen hatte, nämlich mit diesem kontinuierlichen Nachbessern der Klimaziele um die 2 bzw. 1,5 Grad-Ziele zu erneuern, müssen ja die Klimaziele alle 5 Jahre angepasst werden. Da sieht sie jetzt eine Dynamik, die sie da drin bestärkt, unter anderem jetzt mit der EU-Einigung von vergangener Woche. Aber sie sagt auch, immer mehr Staaten verabschieden sich von der Kohle. Es gibt eine grüne Stahlbranche, E-Autos boomen. Und da sieht sie eine weltweite Dynamik, die sie doch dann optimistisch stimmt. Und sie hofft auch, dass die EU ein Vorreiter sein kann, unter anderem mit dem Green New Deal, wo Corona-Hilfen und Klimaschutz verbunden werden, wo sich auch andere Industriestaaten dann daran orientieren. Sie hat China genannt, Japan, aber auch Südkorea und hofft da auf eine internationale Dynamik.
Einordnungen von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank und Grüße nach Berlin. Sie stehen noch in vielen Kellern oder in Gartenhäuschen. Alte Kühlschränke, in denen noch das Kühlmittel FCKW steckt. In der Herstellung ist das schon seit Ende der 80er Jahre verboten. Aber die Altgeräte, die gibt es halt immer noch zuhauf. Und sie müssen eigentlich besonders sorgsam entsorgt und recycelt werden. Verantwortlich dafür sind die Hersteller, doch die sind beim Recycling nicht immer so vorsichtig, wie sie sein sollten, klagt die deutsche Umwelthilfe. Benjamin Dirks berichtet.
Die deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass bei der Entsorgung von ausgedienten Kühlschränken nicht genug aufs Klima geachtet werde. Denn noch immer treten dabei nach Ansicht der Umweltorganisation zu viele FCKW aus. Die Treibhausgase wurden einst vor allem bekannt, weil sie die Ozonschicht zerstörten. Deswegen wurden sie weltweit verboten. FCKW sind aber auch besonders gefährlich fürs Klima, um ein Vielfaches potenter als CO2. Und sie stecken noch in vielen alten Geräten. Bei unsachgemäßem Recycling werde das Klima deshalb stark belastet, sagt Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe.
Alleine in Deutschland ergeben sich mehr als 1 Million Tonnen unnötige CO2-Emissionen, die dadurch entstehen, dass hier alte Kühlschränke schlecht recycelt werden.
Genau genommen spricht man bei diesen Emissionen von CO2-Äquivalenten, denn CO2 wird als Richtwert herangezogen, um zu bestimmen, wie klimaschädlich andere Treibhausgase sind. Die Umwelthilfe bezieht sich auf eine bislang nicht veröffentlichte Studie. Demnach könnten durch besseres Recycling von Kühlgeräten in Europa große Mengen Treibhausgasemissionen eingespart werden. Dabei sind die rechtlichen Vorgaben eigentlich klar. Wenn ein Gerät entsorgt wird, müssen die enthaltenen Treibhausgase größtenteils aufgefangen und unschädlich gemacht werden. Das sieht die entsprechende EU-Richtlinie vor. Strittig aber sind besondere Standards für die Entsorgung, die in Brüssel entwickelt wurden, um die Umsetzung der Richtlinie zu gewährleisten. Deren Einhaltung fordert die Umwelthilfe auch in Deutschland.
In Deutschland sind diese EU-Mindeststandards noch nicht gesetzlich vorgeschrieben, in anderen Staaten aber sehr wohl. Also Frankreich, Niederlande, Irland und einige andere haben diese Standards mittlerweile in ihr Gesetz aufgenommen. Und das ist auch das, was wir von Deutschland dringend fordern, wenn man hier ernsthaft Klima schützen möchte.
Sagt Abfallexperte Philipp Sommer. Die Entsorgung alter FCKW-haltiger Kühlschränke ist aufwendig. Bevor sie verschrottet werden können, muss aus dem Kühlaggregat ein Gemisch aus Öl und Gas abgesaugt werden. FCKW befinden sich zudem im Isolierschaum. Auch wenn das Gerät zerlegt wird, muss deshalb darauf geachtet werden, dass kein Gas entweichen kann. Durch die europäischen Verfahrensstandards könne besonders verlässlich sichergestellt werden, dass eine Entsorgungsanlage so viel Treibhausgase auffängt, wie gesetzlich vorgeschrieben ist, sagt Sommer.
Die bemessen zum einen, wie viel Kälte und Treibmittel sind da erwartbar in diesen Kühlgeräten drin. Und auf der anderen Seite, wie viel wurde tatsächlich rausgeholt? Und erst wenn man das nebeneinander legt, dann kann man eben auch wirklich sehen, arbeitet die Anlage gut oder nicht.
Die Bundesregierung ist von diesen europäischen Vorgaben aber offenbar nicht so überzeugt wie die deutsche Umwelthilfe. Das geht aus einer Antwort auf eine entsprechende Kleine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag vom November hervor. Darin gibt die Regierung an, dass sie die europäischen Standards nicht vollständig in deutsches Gesetz übernehmen wolle, da, Zitat, die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Nutzen nicht ausreichend nachgewiesen ist. Auch die Hersteller, die für das Recycling von alten Geräten verantwortlich sind, halten die europäischen Vorgaben für nicht praktikabel. Sie halten die deutschen Vorschriften für ausreichend. Darin wird vor allem eine sogenannte Dichtigkeitsprüfung verlangt. Die soll sicherstellen, dass eine Recyclinganlage gut genug abgedichtet ist, um keine Treibhausgase entweichen zu lassen. Die Umwelthilfe allerdings ist davon nicht überzeugt. Die Prüfungen können nicht gewährleisten, dass eine Entsorgungsanlage zuverlässig arbeite, sagt Philipp Sommer.
Diese Dichtigkeitsprüfung, die erfolgt an einem angekündigten Prüftermin, bei dem die Anlage deutlich unter ihrer Normallast fahren kann. Das heißt, die können dann ganz wenige ausgesuchte Kühlgeräte durch die Anlage schicken.
Die Umwelthilfe fordert deshalb nicht nur, dass die europäischen Prüfstandards ins deutsche Recht eingehen, sie verlangt auch ein Einsehen von den Herstellern. Sie sollen auch ohne gesetzliche Vorgaben dafür sorgen, dass in den deutschen Recyclinganlagen die europäischen Entsorgungsstandards umgesetzt werden.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Sie haben es vorhin gehört, die Koalition will den Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt also weiter vorantreiben. Eigenheimbesitzer können allerdings ihre ganz persönliche Energiewende aber unter Umständen auch einfach selbst in die Hand nehmen, indem sie sich selbst eine Solaranlage aufs Dach montieren lassen. Bei der Planung und Kalkulation helfen kann ein sogenannter Solaratlas. Was das genau ist und was ich damit machen kann, erklärt Thomas Wagner in unserem Verbrauchertipp.
Ich gehe jetzt in den Solaratlas, Landkreis Bodenseekreis rein und gehe jetzt Friedrichshafen rein.
Walter Göppel, Chef der Oberschwäbischen Energieagentur Ravensburg, sitzt konzentriert an seinem Rechner. Kaum hat er die Webadresse des gerade freigeschalteten Solaratlas für den Bodenseekreis eingetippt, verlangt ein Eingabefeld bereits nach einer konkreten Wohnadresse.
Dann macht der Solaratlas auf, gäbe die gewünschte Straße rein, als Beispiel die Wackeshauser Straße. Dann kann ich die Hausnummer reingeben und jetzt kloppt schon das Friedrichshafen aus, die Wackenshauser Straße 135 mit den ersten Informationen, dass das Gebäude sehr gut geeignet ist für eine Photovoltaikanlage. Das ist dann farbig so dargestellt, einmal in grün, das ist sehr gut geeignet.
Zugrunde liegen detaillierte Informationen hinterlegt in einer Datenbank.
Dann habe ich einmal die Dachfläche auf dem Plan, wie sieht die Himmelsrichtung aus, wie ist die Dachneigung. Wir haben die Sonnenscheindauer vom Deutschen Wetterdienst, wir haben genauso die Einstrahlung, so und dann berechnet er das.
Nur wenige Klicks später verfügt der Nutzer über Informationen, die für einen möglichen Einbau einer Photovoltaikanlage entscheidend sind. Was grün erscheint, ist besonders gut geeignet. Aber damit nicht genug. Ein weiterer Klick und der sogenannte Photovoltaikrechner öffnet sich, in den automatisch die Daten der angegebenen Adresse einfließen. Ergänzend gibt Walter Göppel weitere Daten manuell ein, beispielsweise über den jährlichen Stromverbrauch oder über die Anzahl der Personen, die im Haus leben.
So, dann zeig's mir an, was brauche ich für eine Photovoltaikanlage? Wie groß kann die sein? Was habe ich für einen Stromertrag? Wie sieht's aus mit der Eigenverbrauchsquote? Ein ganz wichtiger Punkt, wie sind die Investitionskosten? Was habe ich für eine CO2-Einsparung? Und ich glaube, das ist nochmal das Wichtigste. Wenn investiert wird, dann möchte man auch wissen, wie sieht es aus mit der Wirtschaftlichkeit.
All diese Informationen bekommt der Nutzer des Solaratlas in wenigen Augenblicken. Ein weiterer Klick auf den Button Steckbrief und aus dem Drucker kommt ein Papier mit relevanten Daten für das Unternehmen, das Photovoltaikanlagen verkauft und installiert. Solaratlas bedeutet also, die Eingangsberatung wird automatisiert und zeitlich deutlich verkürzt. In der Regel erfolgt die Nutzung kostenfrei. Solche Solaratlanten lassen sich im Internet finden. Sie sind in bundes- sowie landesweiten Auflösungen einsehbar. Immer mehr kommen aber auch Solaratlanten hinzu, die sich in einem sehr feinen Raster nur auf einen einzigen Landkreis beziehen. Grundsätzlich gilt die Regel, je regionaler so ein Solaratlas ausgelegt ist, desto genauer die Informationen für die Nutzer. Ob es für eine bestimmte Region bereits einen detaillierten Solaratlas gibt, lasse sich leicht in Erfahrung bringen, so Armin Meyer von der Energieagentur Ravensburg.
Genau, da soll er sich eigentlich am besten an die entsprechende Energieagentur in dem Landkreis wenden. Gibt es eigentlich, meine auch deutschlandweit in jedem Landkreis, also da kann man dann ein bisschen nachfragen.
Ansonsten bleiben die nach Angaben der Energieagentur wesentlich unschärferen überregionalen Angebote. Doch auch dort, so die Empfehlung von Walter Göppel, sollten die Nutzer bei der Auswahl die Spreu vom Weizen trennen.
Wichtig ist nochmal, dass es eine unabhängige, neutrale Plattform wäre, sodass jeder die Möglichkeit hat, er kommt zu seiner Photovoltaikanlage.
Thomas Wagner war das über Solaratlanten. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Tobias Armbrüster mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.